NDR Info. Themen des Tages.
Mit Birgit Langhammer und folgenden Themen. Wir schauen heute vor allem auf den Sudan. Der Schriftsteller Navid Kermani, der gerade von einer Recherchereise aus dem Sudan zurückgekommen ist, hat heute früh hier auf NDR Info von blankem Horror im Land gesprochen.
Das Ausmaß an Brutalität und Gewalt, an wirklichen apokalyptischen Szenen, das habe ich noch in keinem der Kriege, die ich bereist habe, so erlebt oder so gehört.
Aber wie kann man helfen? Wir schauen auf die Geberkonferenz für das afrikanische Land, in dem seit genau 3 Jahren Krieg herrscht, mit vielen Toten, Millionen Vertriebenen und Hilfsbedürftigen, über die aber kaum etwas zu hören ist. Und wir sprechen auch mit Plan International und hören auch hier Einschätzungen. Ganz anderes Thema. In Frankfurt am Main gibt es einen Festakt zu 100 Jahre Lufthansa, Sektkorken und Streiktrommeln. Vor der Tür gehen die Proteste nämlich weiter. Dazu gleich unser Reporter vor Ort. Und wir beginnen mit den geplanten Entlastungen für Bürger und Bürgerinnen. Union und SPD verhandeln ja angesichts der hohen Spritpreise weiter. Die von der Koalition eingesetzte Taskforce hat sich heute erneut dazu getroffen. Aus den Ländern kommen Forderungen nach weiteren Maßnahmen über eine 2-monatige Steuersenkung und mögliche steuerfreie Zahlungen von Arbeitgebern hinaus. Die Grünen wiederum haben eine Aktuelle Stunde im Bundestag ansetzen lassen, bei der es um die Gewinne der Mineralölkonzerne gehen soll. Juli Kurz berichtet auch über deutsche Abhängigkeiten.
Es ist die 4. Sitzung der Taskforce, die am Morgen im Bundestag tagt. Als die Vorsitzenden vor die Presse treten, machen sie schnell klar, die Lage ist ernst. Der Unionsfraktionsvize Sepp Müller warnt, die aktuelle Krise könne sich noch erheblich ausweiten.
Aktuell diskutieren wir die Spritpreise. Es redet keiner über ausgehendes Kerosin. Es spricht keiner über Helium, welches Bestandteil von Chips ist. Wenn die ersten Chipfabriken in der Welt ankündigen, dass in 6,5 Wochen keine Chips mehr produziert werden, dann werden im 3. und 4. Quartal wir große Herausforderungen bekommen, unter anderem in der Automobilindustrie.
Neben kurzfristigen Entlastungen wollen die Fachpolitiker von Union und SPD künftig stärker über strukturelle Veränderungen sprechen. Deutschland müsse seine Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen wie Öl und Gas deutlich reduzieren, mahnte SPD-Politiker Amon Zorn.
Dass wir uns auch so aufstellen, dass wir in Zukunft nicht mehr von diesen Krisen abhängig sind und dass wir nicht mehr von fossilen Energien abhängig sind. Und das ist der Weg, den wir heute Morgen in der Taskforce diskutiert haben.
Es wird in diesen Tagen viel diskutiert. Reichen die Maßnahmen? Was bringen sie? Und auch, wie gerecht sind sie? Beim Mittelstandstag stößt die 1.000 Euro steuer- und abgabenfreie Prämie jedenfalls auf wenig Zustimmung. Die Entlastungen blieben an den Arbeitgebern hängen, heißt es dort. Markus Söder ist zum Mittelstandstag zugeschaltet und meint, auch er sei nicht euphorisch über die Maßnahmen.
Ich war da nicht euphorisch drüber, weil ich weiß zwar, dass man sich manchmal in Trippelschritten bewegen muss, aber die Weltlage erfordert uns von uns mehr. Sie erfordert von uns, dass wir die Wettbewerbsfähigkeit deutlich erhöhen. Und darum ist zwingend, dass wir Lohnnebenkosten runterkriegen.
Söder ergänzt dann noch, dass er den größten Quatsch von der SPD verhindere. Manuela Schwesig, die SPD-Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, schiebt den schwarzen Peter ihrerseits dem Kanzler zu. Er und Ministerin Reicher haben viel zu lange gezögert mit den Maßnahmen und genau das sei nun das Problem.
Dass die Leute nicht mehr das Gefühl haben, der Staat hat schnell gehandelt, sondern es wird jetzt Zeit, dass was passiert, das ist auch gut. Aber die Probleme sind mittlerweile wirtschaftlich viel größer geworden.
Wirtschaftsministerin Reiche ist heute vor dem Ausschuss für Wirtschaft und Energie im Bundestag geladen. Sie hat in den vergangenen Tagen durchaus für Aufsehen gesorgt, als sie sich öffentlich gegen Entlastungsvorschläge der SPD gestellt hatte. Heute geht sie an den Kameras vorbei. Kein Statement. Stattdessen nutzt der Grünen-Politiker Michael Kellner die Gelegenheit, um Reiche zu kritisieren. Sie habe im Ausschuss zu wenig Antworten geliefert.
Ich habe nicht den Eindruck gehabt, dass die Ministerin bereit ist, sich mit der Mineralölindustrie anzulegen.
Die Diskussion darüber, wie mit den steigenden Ölpreisen umzugehen ist, sie sind noch lange nicht abgeschlossen.
Ein Bericht von Juli Kurz aus Berlin und wir bleiben noch dabei.
NDR Info. Die Meinung.
Die Debatten über die Entlastungen halten an. Dazu der Kommentar von Hauptstadtkorrespondent Hans-Joachim Viehweger.
Wie wäre es mit einer höheren Pendlerpauschale oder doch einer niedrigeren CO2-Abgabe? Wie mit Direktzahlungen an Bedürftige oder gleich mit Eingriffen beim Spritpreis. Wer bietet mehr? Das scheint die Devise der Politik zu sein. Und nicht nur der Politik, auch wir Medien sind mitverantwortlich, wenn wir fordern, die Politik müsse doch endlich mal, und das natürlich sofort. Da ist dann von Benzinwut die Rede. Und klar, die Bilder der Preistafeln an den Tankstellen gehören inzwischen zum Standardprogramm. Das Problem, mit all dem wird eine Erwartungshaltung genährt, die die Politik nicht erfüllen kann. Denn wie bitte soll Politik mit Geld, das sie nicht hat, Probleme lösen, die ihre Ursachen ganz woanders haben? Wenn sie es versucht, dann profitieren in der Regel meist auch noch die Falschen, nämlich diejenigen, die sich die höheren Spritpreise eigentlich leisten können. Es ist eine Illusion zu glauben, die Politik könne uns Bürgern alle Lebensrisiken abnehmen. In den vergangenen Jahren wurde das zwar versucht, Stichwort Bazooka, Stichwort Doppelwumms. Da ist eine Vollkasko-Mentalität entstanden, die nicht nur teuer erkauft wurde, bezahlt wurde nämlich meist mit Schulden, sondern die auch die Eigenverantwortung beschädigt hat. Eigenverantwortung, das müsste heute bedeuten, Sprit sparen, womöglich lieber öffentlich fahren als mit dem Auto und beim nächsten Autokauf das E-Auto in Erwägung ziehen. Für die aktuelle Debatte bedeutet das, sich ehrlich zu machen und Schluss zu machen mit dem Überbietungswettbewerb für staatliche Entlastungen.
Die Meinung von Hans-Joachim Viehweger aus dem Hauptstadtstudio. Und jetzt kommen wir in den Themen des Tages zu einem Krieg in Afrika, der seit 3 Jahren Millionen Menschen zur Flucht zwingt. Und doch hören wir von anderen Konflikten weitaus mehr, weil sie näher sind, weil sie uns direkt betreffen. Eine Geberkonferenz sollte heute wieder mehr Aufmerksamkeit für den Sudan bringen und auch mehr Geld für Hilfe für die Zivilbevölkerung in dem umkämpften Land. 3 Jahre nach Kriegsbeginn gilt die Lage im Sudan als größte humanitäre Katastrophe weltweit. 150.000 Menschen sollen getötet worden sein. Mehr als 33 Millionen brauchen humanitäre Hilfe. Zur heutigen Konferenz in Berlin ist jetzt meine Kollegin Christina Nagel im Hauptstadtstudio zugeschaltet. International ist dieses Treffen ausgelegt. Der deutsche Außenminister Wadephul von der CDU hat auch noch mal betont, wie wichtig Unterstützung sei. Es ist bereits die 3. Konferenz dieser Art. Wer ist denn alles gekommen? Wer ist der Einladung gefolgt?
Das war schon ein ziemlich großer Auflauf heute im Auswärtigen Amt. Also es gab nicht nur die Außenministervertreter aus Deutschland, natürlich Frankreich, den Vereinigten Staaten, die hatten einen Vertreter geschickt. Die Briten waren mit dabei, aber auch eben Vertreter der Europäischen Union, der Afrikanischen Union und sehr viele Vertreter von großen internationalen Organisationen. Es war die WHO mit vertreten, das UNHCR, also das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, war mit dabei. Also sehr viele, von denen sich auch sehr viele derer, die da anwesend waren, sehr intensiv mit dem Sudan beschäftigen und die allesamt sich haben anmerken lassen in ihren Statements, wie tief erschüttert sie von der Lage sind und wie dringend nötig Handlung jetzt wirklich nötig wären, nicht nur Gelder, sondern auch dafür zu sorgen, dass dieser Konflikt endlich befriedet wird. Aber es ist dann wie so oft bei diesen Konferenzen, die Appelle sind schon alle sehr klar. Bei dem, was dann am Ende daraus wird, das steht immer auf einem anderen Blatt.
Bleiben wir erstmal nochmal bei dem Finanziellen. Entwicklungshilfe wird ja eher eingekürzt. Die USA fehlen als globaler Partner mit USAID, aber Deutschland hat die Gelder auch zusammengestrichen. Wadephul hat ja vorher eine Summe ausgerufen. Wie viel kommt denn jetzt voraussichtlich zusammen?
Also der Außenminister hat eben noch mal gesagt, 230 Millionen, das ist das, was Deutschland jetzt noch mal zusätzlich in den Topf wirft, ist damit mit gutem Beispiel vorangegangen, weil das natürlich eine Summe ist, die kommt dann aus dem Auswärtigen Amt und vom Entwicklungsministerium. Aber es ist eben auch klar, auch Deutschland fällt es immer schwerer. Andere haben nachgezogen, sodass man noch vor Ende der Veranstaltung jetzt auf eine Summe von 1,3 Milliarden Euro gekommen ist, die zugesagt worden ist. Da könnte noch was dazukommen. Die genaue Summe soll am Abend bekannt gegeben werden. Aber jetzt kommt das große Aber. Bei diesen Zusagen muss man immer sagen, das ist das, was die Länder jetzt in den Raum stellen, was sie bereit sind zu geben. Wie viel davon am Ende tatsächlich bei den Vereinten Nationen ankommt, das steht immer noch mal auf einem anderen Blatt. Und die Vereinten Nationen haben sehr klar gemacht, sie brauchen für den Sudan, für den Hilfsplan, der vorliegt, 2,2 Milliarden Euro.
Wie dringend Hilfe benötigt wird, das schildert auch gleich die Vertreterin von Plan International, die auch vor Ort war im Sudan. Aber zunächst einmal, Frau Nagel, zu Ihrem zweiten Punkt. Wie kann man denn nachhaltig helfen, ohne den Konflikt absehbar zu beenden? Also welche Chancen gibt es auf eine Waffenruhe im Sudan, wenn noch nicht mal Vertreter der Konfliktparteien auch mit am Tisch saßen in Berlin?
Ja, da hat das Auswärtige Amt heute sich natürlich viele Fragen gefallen lassen müssen. Warum sind die eigentlich nicht hier? Man hat dann gesagt, weil sie im Moment überhaupt keine Anstalten machen, in irgendeiner Form zu Verhandlungen bereit zu sein. Die wollen weiter kämpfen. Also hat man sich überlegt, wäre es ja klug, mal an die ranzugehen, die diesen Konflikt mit unterstützen. Weil die Waffensysteme, das hat ein UN-Vertreter sehr eindrücklich geschildert, die da eingesetzt werden, sind hochmodern. Das heißt, die sind nicht irgendwo gehortet worden, sondern die kommen immer wieder frisch und neu ins Land. Da, hat er gesagt, muss man ansetzen. Also ein Waffenembargo müsse her und das müsse dann aber auch umgesetzt werden. Das klingt einfacher, als es tatsächlich ist, denn diejenigen, die da unterstützen, die Länder, das sind jetzt auch Länder, die zum Teil selber in anderen Konflikten wieder mit dabei sind, was es auch nicht einfacher macht in der Kommunikation. Aber da hat man gesagt, da muss man ansetzen, da muss man Druck machen, so wie man eben auch weiter auf die Kriegsparteien Druck machen muss, indem man Finanzströme austrocknet. Aber auch da muss man sagen, das habe ich schon oft gehört auf diesen Sudan-Konferenzen. Und am Ende gab es dann die nächste Konferenz und es wurde wieder thematisiert, weil es einfach wahnsinnig schwierig ist, da wirklich Einfluss auszuüben und Druck zu machen.
Informationen zur Geberkonferenz für den Sudan waren live aus Berlin von unserer Korrespondentin Christina Nagel. Vielen Dank. Und darüber habe ich auch mit Petra Berner gesprochen. Sie ist Vorstandsvorsitzende von Plan International Deutschland. Die Hilfsorganisation ist auch Teil des Bündnisses Entwicklung hilft. Auch sie ist mit dabei in Berlin. Ich konnte sie kurz vor der Sitzung noch sprechen und habe sie gefragt, greifen wir doch die Möglichkeiten der internationalen Hilfe nochmal auf. Was sind denn Ihre Erwartungen an die heutige Konferenz?
Also erstmal positiv, sie findet statt und das Thema bekommt Sichtbarkeit. Wir selber haben ja eine Petition gestartet zu dem Thema Vergewaltigung als Kriegswaffe im Sudan und hatten über 61.000 Unterschriften dafür. Auch das zeigt, dass das Thema ein bisschen mehr Interesse bekommt und ein bisschen mehr Sichtbarkeit. Unsere Erwartungen an die Konferenz sind relativ klar. Also zum einen muss natürlich dafür gesorgt werden, dass das Thema Waffenstillstand weiter auf der Agenda bleibt. Aber als humanitäre Organisation ist für uns wichtig Zugang für humanitäre Hilfe, Schutz der Zivilbevölkerung, weil zunehmend auch Schulen und Krankenhäuser betroffen sind, dass das sichergestellt ist. Dann der politische Druck zur Bekämpfung sexualisierter Gewalt, dass der erhöht wird, dass die Straffreiheit beendet wird und dass Frauen und Mädchen und Jugendliche am Friedensprozess beteiligt sind, der sich dann hoffentlich bald anschließt. Und wir fordern auch noch, dass 5% der humanitären Hilfe, der insgesamt der humanitären Hilfe tatsächlich für sexualisierte Gewalt aufgebracht wird, genutzt wird, weil wir halt sehen, dass dieses Thema im Sudan eine immense Rolle spielt.
Jetzt waren Sie ja im vergangenen Jahr auch selbst vor Ort. Wenn wir mal beim Thema sexualisierte Gewalt gegen Frauen und vor allem auch junge Frauen, Mädchen sprechen, das hören wir jetzt in diesem Zusammenhang. Da gibt es erschütternde Berichte. Wie kann man denn, und wenn Sie sagen, dafür möchten Sie auch extra vom Etat noch Geld haben, wie kann man sie denn schützen?
Also das ist natürlich schwierig, weil tatsächlich die Schutzsysteme fehlen. Das ist das eine Problem durch die Situation, in der sich das Land befindet. Das andere ist, dass es sehr viel Zurückhaltung gibt, überhaupt darüber zu sprechen, wenn man Opfer geworden ist. Das heißt, was wir vor allen Dingen bieten, die Arbeit, wie wir ansetzen, ist Schutzräume. Das heißt, Schutzräume für Frauen, Schutzräume für Kinder, wo sie erstmal unter sich sprechen können, wo sie manchmal brauchen sie Tage, bis sie reden können. Wo sie wissen, sie sind nicht alleine, dass es ihnen passiert ist, sondern es gibt auch noch andere. Und wo wir sie psychologisch betreuen und wo wir im Prinzip auch sie mit Aktivitäten unterstützen. Das sind ganz simple Dinge manchmal wie Spielen, Malen oder auch die Kaffeeecke. Ich habe mit den Frauen in der Kaffeeecke gesessen. Es war eine Stimmung, wo ich dachte, oh ja, da ist wieder Kraft, da ist wieder Hoffnung. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir sie auch zum Teil unterstützen mit einkommensschaffenden Maßnahmen. Das heißt, dass sie irgendwann mal auch gucken, sei es Seife herstellen, auf dem Markenstand. Also, dass sie da auch in die Situation kommen, selber Einkommen zu generieren. Aber das Problem ist immens, darüber zu sprechen. Und sie werden natürlich auch stigmatisiert zum Teil von ihren Gemeinschaften. Weil wir haben mit einer Frau gesprochen, die hatte halt ein Kind austragen müssen aus einer Vergewaltigung und hat dann danach das Flüchtlingscamp gewechselt, weil sie eben Sorge hatte vor diesem Stigma.
Vielleicht nochmal konkret, Frau Berner, normalerweise übernimmt man ja mit Plan International die Patenschaft für ein Kind, zu dem man dann auch Kontakt hält und das wiederum bekommt aber das Geld nicht ausgezahlt, sondern man unterstützt ein ganzes Dorf. Genau. Wie geht Ihre Hilfe, wenn in dem Land gerade 30% der Menschen auf der Flucht sind?
Ja, das ist wirklich interessant. Wir haben über 23.000 Patenkinder immer noch vor Ort. Wir arbeiten schon seit den 70er Jahren in Sudan. Und bis auf 5 Gemeinden können wir auch weiterhin mit den Kindern und den Gemeinden arbeiten. Das kommt eben darauf an, in welchen Regionen die sind. Das funktioniert ganz gut. Und im Gegenteil, es ist sogar so, dadurch, dass wir schon so lange in dem Land arbeiten, genießen wir ein besonderes Vertrauen. Also das heißt, zu großen Teilen können wir diese Arbeit noch weiter verfolgen, bis auf 5 Gemeinden, wo wir das nicht mehr können.
Jetzt sprechen wir ja heute über den Konflikt im Sudan, hören diese unglaublichen Zahlen von Opfern, von Gewalt, von Flucht. Was wäre Ihre Idee? Wie kann man diesen vergessenen Krieg, wie er ja auch heißt, mehr dauerhafte Aufmerksamkeit bringen, mehr auch vielleicht ja dauerhafte Hilfe und Unterstützung gewährleisten?
Naja, die internationale Entwicklung ist ja gerade eine andere. Also wir sehen, dass die USA sich zurückgezogen hat. Die hatten 40% der globalen Anteile an der humanitären Hilfe, liegen jetzt bei 15%. Der deutsche Etat für die humanitäre Hilfe wurde halbiert. Das sind ehrlich gesagt schlechte Anzeichen zu einem Zeitpunkt, wo wir noch nie so viele Krisen hatten und auch noch nie so hohe Bedarfe. Also das heißt, ein Ding müsste natürlich sein, dass die Gelder wieder deutlich erhöht werden. Nicht nur für den Sudan, sondern generell für humanitäre Hilfe. Aber Sudan ist halt im Moment die größte humanitäre Katastrophe. Und solche Konferenzen wie diese, wo eben auch politische Maßnahmen umgesetzt werden können oder besprochen werden können, sind natürlich wichtig. Und dass das Thema in den Medien auftaucht, so wie es jetzt ja passiert im Rahmen der Sudan-Konferenz, wirft natürlich noch mal eine andere Sichtbarkeit auf das Land.
Sagt Petra Berner, sie ist Vorstandsvorsitzende von Plan International Deutschland zur Lage im Sudan. Und wir bleiben noch dabei.
NDR Info. Die Meinung.
Zu 3 Jahren Krieg im Sudan und den Hilfsmöglichkeiten kommentiert heute unser Korrespondent Moritz Behrendt.
Wer auf den Straßen von Khartoum unterwegs ist, sieht viel Zerstörung und Leid. Häuserwände, die von Einschusslöchern entstellt sind, ausgebrannte Panzer am Straßenrand und viele, viele Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind. Weil sie nicht für ihren eigenen Lebensunterhalt aufkommen können, weil sie aus Gegenden im Sudan geflohen sind, wo der Krieg noch viel grausamer tobt. Auf den Straßen der sudanesischen Hauptstadt ist aber auch noch etwas anderes zu sehen und zu spüren. Menschen, die Bedürftigen helfen, private Initiativen, die Schulen wieder aufbauen. Es ist die Zivilgesellschaft, die dieses Land am Leben hält. Es ist gut, dass auf der Internationalen Sudan-Konferenz in Berlin zivile Vertreter des ostafrikanischen Landes im Mittelpunkt stehen. So zerstritten sie auch untereinander sein mögen, die zivilen Politiker und die vielen lokalen Hilfsorganisationen sind die einzige Hoffnung auf eine bessere Zukunft für den Sudan. Eine Hoffnung, die schon 2019 einmal aufschimmerte, als Langzeitdiktator Omar al-Bashir nach monatelangen Protesten gestürzt wurde und ein Übergang zur Demokratie möglich schien. Richtig ist, ohne das Militär wäre Bashirs Sturz vermutlich nicht geglückt. Damals machten Armee und RSF-Miliz noch gemeinsame Sache. Doch die internationale Gemeinschaft machte danach den Fehler, weiter auf die Generäle als unverzichtbare Partner zu setzen. Sei es bei der Bekämpfung von Migration, sei es beim Übergang zur Demokratie. Das war naiv. Die Machtgier der Militärs war zu groß, ebenso ihre Bereitschaft, das eigene Volk bluten zu lassen. Es sind die Anführer von Armee und Milizen, die verantwortlich sind für Massaker, Vergewaltigungen und Hunger in diesem brutalen Krieg. Auch wenn es ein frommer Wunsch sein mag, diese Männer gehören vor internationale Gerichte. Für die ebenso mutige wie leiderprobte Zivilgesellschaft im Sudan wäre das auf lange Sicht ein Zeichen der Gerechtigkeit. Kurzfristig kann der Aufruf an die gesamte Welt nur lauten, lasst die Menschen im Sudan nicht im Stich. Nur mit Konferenzen und humanitärer Hilfe wird dieser Krieg nicht zu beenden sein, das ist klar. Dafür wären entweder ein Sinneswandel der Generäle oder eine robuste militärische Intervention mit Mandat der Vereinten Nationen notwendig. Beides erscheint aktuell mehr als unwahrscheinlich. Es gibt auch kaum Anzeichen dafür, dass die wichtigsten Unterstützer der Kriegsparteien, die Waffenlieferanten aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, aus Ägypten, aus Saudi-Arabien, auf ein Ende des Krieges hinarbeiten. Es bleibt also die Hilfe. Immer zu wenig und nicht mehr als ein Pflaster in der Not. Aber ohne dieses Pflaster würde die Bevölkerung noch mehr bluten. Das haben die Sudanesen nicht verdient.
Die Meinung von unserem Korrespondenten Moritz Behrendt zu 3 Jahre Krieg im Sudan. Wir kommen zu einem weiteren Thema in diesen Themen des Tages und dafür schauen wir nach Frankfurt am Main. Dort ist nämlich die Gründung der Lufthansa vor 100 Jahren gefeiert worden. Mit politischer Prominenz, Kanzler Merz und viele andere haben ihr Kommen zugesagt. Überschattet wurde die Feier aber durch den festgefahrenen Tarifkonflikt bei der Lufthansa, denn seit vergangenen Freitag wird ja gestreikt. Piloten und Flugbegleiter sind unzufrieden und fordern von der Airline ein Angebot im laufenden Tarifkonflikt. Eine Kundgebung der Gewerkschaften vor der Halle, in der der die Feierlichkeiten stattfinden, hat dann am Nachmittag auch durchaus für Aufmerksamkeit gesorgt. Wir hören es auch gleich. Roman Warschauer, so hat man sich seinen Geburtstag wahrscheinlich nicht vorgestellt. Ich denke, drinnen war es vielleicht das feierliche Streichorchester und draußen die lauten Streiktrommeln.
Ja, nicht nur Streichkonzert drin, sondern auch Rap gibt es da und verschiedene Musikdarbietungen und Filme. Und hier vorne vor dieser Halle, vor diesem Hangar One, das ist ja das neue Besucher- und Konferenzzentrum der Lufthansa, gibt es die Kundgebung mit ungefähr 1.100, laut Polizei, 1.100 Teilnehmern. Das sind UFO-Beschäftigte, also das ist Kabinenpersonal, das sind aber auch Pilotinnen und Piloten.
Und haben Sie auch einen Eindruck, wie feierlich es jetzt innen wurde oder schallt es doch auch durch die Scheiben?
Ich kann es nicht sagen, ob man es hört, weil es gab hier unter anderem auch die Rufe, Spohr muss weg. Also Spohr ist der Vorstandsvorsitzende der Lufthansa. Ob er das direkt gehört hat, kann ich gar nicht sagen, weil wie gesagt, ich bin davor. Aber es ist schon aufwendig und festlich da drinne und sehr viele Politikerinnen und Politiker, die dort sind. Aber auch zum Beispiel ehemalige Lufthansa-Chefpiloten und so weiter. Also viele, die auch sich um dieses Unternehmen oder für dieses Unternehmen eingesetzt haben in den letzten Jahrzehnten.
Jetzt würde man denken, wenn man selber eine Party veranstaltet, da guckt man, dass vor der Tür nicht so ein Alarm ist, aber es bewegt sich offenbar nichts im Tarifstreit mit den beiden Gruppen Piloten und Kabine.
Nee, da bewegt sich nichts. Die Lufthansa hat relativ deutlich gemacht, dass sie eigentlich keinerlei Spielraum sieht, dass sie kein zusätzliches Geld ausgeben will. Und sie hat ja auch das Angebot der Piloten zu einer Schlichtung abgelehnt oder zumindest in der Form, wie die Piloten es vorgelegt haben. Denn die Lufthansa will offenbar, dass man auch bereits geschlossene Tarifverträge nochmal neu verhandelt. Und das ist natürlich wiederum No-Go für die Gewerkschaft. Also insofern, es wird heute gestreikt und es wird auch noch die ganze Woche über, also zumindest mal bis Freitag einschließlich, gestreikt. Und es sieht derzeit nicht nach einer schnellen Einigung aus.
Vielleicht noch mal aufs Gesamtbild geschaut, Herr Warschauer. Die Lufthansa verliert gerade Geld durch die Streiks und durch gestrichene Flüge wegen des Iran-Kriegs, profitiert aber gleichzeitig durch gestiegene Ticketpreise bei den Direktflügen nach Asien. Wie würden Sie die Lage zusammenfassen, in der sich Deutschlands größte 100-jährige Fluglinie befindet?
Ich glaube, man könnte sagen, es ist kompliziert. Genau das ist es nämlich. Ja, man kann profitieren auf der einen Seite. Gleichzeitig ist es noch ein zusätzlicher Umweg, den man beispielsweise fliegen muss. Die Ukraine bzw. Russland ist ja jetzt auch schon seit Jahren gesperrt. Das ist das eine. Auf der anderen Seite sagt man aber auch, wir können zum Beispiel auch diesen Streik deutlich besser abfedern, weil wir sind ja eine große Gruppe mit vielen Fluggesellschaften. Und am Ende können wir dann die Kapazität, die wir bei der Lufthansa verlieren, an anderer Stelle etwas auffangen. Aber klar ist auch, so ein Streik, der geht ganz schnell in die Millionen.
Soweit Roman Warschauer aus Frankfurt am Main zu 100 Jahre Lufthansa und den Streiks. Und jetzt nochmal zurück in den Norden. Wir schauen auf den Wal, der seit gut 2 Wochen vor der Insel Pöhl in der Ostsee liegt. Es soll nun nämlich doch noch einen Rettungsversuch geben. Das hat Landwirtschaftsminister Till Backhaus in Mecklenburg-Vorpommern angekündigt. Sebastian Giebel berichtet aus Schwerin.
Das Ministerium habe sich entschieden, 2 Unternehmern den Rettungsversuch zu erlauben, sagte Backhaus in einer Pressekonferenz. Einer der Unternehmer ist der Mediamarktgründer Walter Gunz. Ein entsprechendes Konzept liege vor.
Wir müssen ihn versuchen, aus diesem nicht für ihn Lebensraum, in dem er nicht überleben kann, herausführen. Und das heißt, er muss auf jeden Fall bis in die Nordsee, aber die Zielrichtung von denjenigen, die das hier anstreben, ist der Atlantik.
Nach diesem Konzept soll der Wal mit Hilfe von Luftkissen auf Pontons gehoben und dann in Richtung Nordsee und Atlantik geschleppt werden. Die Verantwortung für den Wal gebe das Ministerium damit ab. Ob der Wal den Rettungsversuch überlebe, sei unklar. Bisher hatte das Landwirtschaftsministerium in Absprache mit Wissenschaftlern entschieden, den Wal in der Kirchsee vor Pöhl in Ruhe zu lassen, bis er stirbt.
Informationen von Sebastian Giebel. Und damit enden unsere heutigen Themen des Tages. Morgen, kurz nach 17 Uhr, gibt's eine neue Ausgabe.